Hi und herzlich willkommen zur allerersten Oster-Edition von By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen. Wie immer mit Erichsen Hell und Bautzus. Lars Sebastian, wir haben unseren Zuhörern mal wieder ein tolles Care-Paket geschnürt in puncto Themen. Ich bin sehr begeistert. Aber kommen wir erstmal zu den wichtigen Themen. Lars, ich glaube, du hast der Nation das wirklich schönste Ostergeschenk überhaupt gemacht. Du bist zurückgekehrt aus dem warmen Süden. Glücksburgs Lieblingssohn ist zurückgekehrt in den Schoß der Gemeinde und plötzlich scheint auch hier in Deutschland wieder die Sonne. Wunderbar. Vielen Dank.
Nicht in Glücksburg, aber immerhin regnet es nicht. Gestern am Flughafen in Hamburg, irgendwie an der Stelle übrigens nochmal, ich bin hier kein Nörgelbürger, aber ich weiß nicht, ob es irgendwo länger dauert, bis man sein Gepäck bekommt. Aber vielleicht sind ja auch alle im Osterurlaub gewesen. Also abgeflogen bei 22, angekommen bei 6 Grad und Nieselregen, aber so mag ich's. Also ich bin gerne wieder zu Hause und glücklich.
Da frohlockt der Norddeutsche. Ne? Und Sebastian, dich muss ich auch hier lobend erwähnen. Denn du hast dich wirklich vorbildlich vorbereitet auf das Osterfest. Du warst sogar 2 Tage im Kloster, also besser geht's eigentlich gar nicht.
Ja, Familienausflug, aber schon letzte Woche im Kloster Erfurt. Das stimmt, ich habe mich schon mal in die Stimmung eingegroovt.
Sehr schön, sehr schön. Dann kann ich hier ruhigen Gewissens meines Amtes walten und die Themen verlesen. Denn wir sprechen heute über Insiderverkäufe bei Tech-Werten. Extrem günstige Aktien hat uns Lars mitgebracht. Dann die schlimmsten Investmentfehler, die man machen kann. Unsere Hörerfrage kommt von Rolf. Sell in May and go away. Jetzt besser verkaufen, fragt er. Dann, Sebastian, die Brückenkatastrophe in den USA. Da müssen wir drüber reden. Welche Auswirkungen hat sie? Dann sprechen wir über die Exor-Aktie und über PayPal. Ist der Boden da schon drin? Also, ich glaube, das ist ein schönes Osterprogramm. Und steigen wir direkt ein ins erste Thema. Und zwar die Insiderverkäufe, Sebastian. Hast du deine Aktien abgestoßen?
Auf keinen Fall. Aber andere tun es, Timo. Wenn man mal so durch die deutsche Artikellandschaft geht, aber auch YouTube, also gibt es ja viele Berichte, dass die Insider der großen Tech-Unternehmen gerade ihre Aktien abstoßen. Also ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Jeff Bezos, Gründer von Amazon, 8,5 Milliarden Verkäufe in den letzten Wochen. Mark Zuckerberg, 135 Millionen Dollar. Andy Jassy, CEO von Amazon, 22 Millionen Dollar. Ich könnte jetzt noch mit einigen Namen weitermachen. Aber wenn wir auf die Statistiken auch mal gucken, das heißt, es ist ja immer wichtig, wenn man sowas liest und hört, ist das jetzt nur eine Headline, dass Jeff Bezos verkauft hat oder ist das wirklich in der Masse auch ein Event? Und da muss man sagen, ja, es gibt diese Insider-Verkaufsindikatoren für den Nasdaq und der aktuelle Wert jetzt fürs erste Quartal, der steht auf dem dritthöchsten Stand der letzten 3 Jahre und auf dem vierthöchsten Stand der letzten 10 Jahre. Das heißt, wir haben hier schon eine Bewegung oder ein Verkaufsvolumen, was durchaus heraussticht aus den letzten 10 Jahren. Und viele leiten jetzt daraus ab, dass sie sagen, okay, wenn die Gründer und wenn die CEOs, also wenn diejenigen, die den besten Einblick in diese Aktienunternehmen haben, jetzt verkaufen, dann ist das ein Warnsignal. Und da muss ich sagen, aus meiner jetzt 20-jährigen Erfahrung an den Finanzmärkten, diese Insider-Transaktionen, auch die Verkäufe, das ist eher ein Indiz, das kann dann rückblickend mal ein Warnsignal gewesen sein. Aber man darf bei sowas auch nicht vergessen, selbst Leute wie Jeff Bezos, die zu den reichsten der Welt gehören, die haben auch hohe finanzielle Verpflichtungen. Das heißt, er steckt allein 1 Milliarde Dollar aus seiner privaten Tasche in sein Space-Startup Blue Origin. Also das heißt, es ist eigentlich folgerichtig, dass wenn die Aktien dieser Leute gut laufen und gerade die Unternehmensbeteiligungen machen bei den meisten den größten Wert am Vermögen aus, dass die dann auch mal Gewinne mitnehmen, Geld vom Tisch und breiter diversifizieren. Also deswegen würde ich mich da jetzt nicht anhand von diesem isoliert betrachteten Indikator irgendwie ins Boxhorn jagen lassen und sagen, lieber mal raus aus Aktien, weil, wie gesagt, dass die Leute ihr Portfolio diversifizieren und andere Privatbeteiligungen, von denen sie viele haben, auch mit Geld versorgen müssen, das ist eher die Folge der Verkäufe in meinen Augen und jetzt nicht unbedingt daraus abzuleiten, dass es in 1, 2, 3 Wochen nach unten geht. Wie Lars letztes Mal gesagt hat, die Korrektur wird definitiv kommen. Ich freue mich darauf, auch mal wieder günstig was zu bekommen. Aber aus so einem Insider-Verkaufsindikator würde ich jetzt nicht die Welt heraus ableiten. Also, wie geht's euch damit?
Also bei Mark Zuckerberg sind es ja 135 Millionen, die er da ausgecashed hat. Also ich glaube, das ist einfach nur eine kleine Renovierung im Bad, würde ich sagen.
Das stimmt. Du musst ja denken, das ist manch einem sein Ganzes. Also...
womit die Leute zurechtkommen müssen heute.
Wahnsinn. Ja.
Also ich würde dem zustimmen. Grundsätzlich muss man sagen, es ist schnell gegangen, dieser Anstieg. Keine Frage. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass ja oft, wenn man bei Bezos sich das zum Beispiel anguckt, da stecken auch Programme dahinter, die frühzeitig schon kommuniziert werden. Und die werden dann nur noch umgesetzt. Grundsätzlich mal sind Insider-Verkäufe viel schwieriger zu interpretieren. Und das sollte man dann vielleicht auch gar nicht großartig machen, als Insider-Käufe. Also Insider-Käufe haben meines Erachtens schon ein Gewicht. Das ist dann, insbesondere wenn es nicht in homöopathischen Dosen stattfindet, also wenn irgendjemand irgendwo CEO wird und er sagt, dann bekommt er ein Jahressalär von 15 Millionen Dollar und er kauft für 76.000 Dollar Aktien, dann ist das natürlich überhaupt, hat das gar keine Aussagekraft. Aber wenn man sich jetzt die kumulierten Insiderkäufe anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass diese Insider erwarten, dass die Aktie auch steigen wird. Bei Insider-Verkäufen wäre ich auch vorsichtig. Es gibt dann, gerade wenn es sich um diese programmbasierten Verkäufe handelt, es gibt wirklich viele Gründe, gerade auch für Gründer, dann mal zu diversifizieren, so wie es Sebastian gesagt hat. Und wenn du in der Liga spielst und ehrlicherweise auch in der Liga drunter, dann hast du vielleicht auch Lust, in andere Projekte zu investieren, in private Unternehmen zu investieren. Also ich würde das auch nicht überinterpretieren, es sei denn, es findet jetzt in einem derart brachialen Stil statt und gerade auch bei kleinen Unternehmen. Ja, wenn da man den Eindruck hat, die Aktien werden hochgejubelt und die Company selber beginnt dann, also der gesamte Vorstand, die Aktien zu verkaufen, okay, aber sonst geht da für mich noch kein Warnsignal, gerade bei den genannten Herren hervor.
Bei Bezos hat das doch auch damit zu tun, dass er jetzt umgezogen ist und dass in Washington, wo er vorher angesiedelt war, dass da irgendwie noch so eine niedrigere Kapitalertragssteuer für die Verkäufe angesetzt wird als in Florida, wo er jetzt, glaube ich, hingeht. Also das muss man da vielleicht auch nochmal mit in die Rechnung einbeziehen. Und ansonsten, ja klar, ich kann das nachvollziehen, dass es diese Sichtweise gibt. Die haben jetzt einen besseren Ort gefunden, um ihr Vermögen zu verwalten und zu managen. Aber ich glaube, ja, da ist schon was dran, ne? Auch die wollen ja möglicherweise ihr Vermögensportfolio ein wenig diversifizieren. Vielleicht geht's auch einfach nur, ich meine, so 150 Millionen oder was, das klingt jetzt erstmal viel, aber im Gesamtkontext von so einem Zuckerberg oder von anderen ist das dann auch wieder relativ wenig. Und da geht's vielleicht dann auch einfach nur um ein simples Immobiliengeschäft oder halt, wie ihr schon angesprochen habt, andere Projekte, die sie noch durchfinanzieren. Und insofern würde ich das auch nicht überbewerten. Und dieser Indikator, Sebastian, ich weiß jetzt nicht, du hast gesagt, die Volumina werden da gemessen. Aber richtiger oder besser wäre es, wenn die Volumina im Kontext, also ins Verhältnis gesetzt werden würden zu deren Assets. Ne? Mhm. Weil das ist ja vor 10 Jahren war das auch nochmal eine andere Hausnummer. Da war halt auch so ein Bezos im Vergleich zu heute vielleicht eher ein armes Schwein. Und also nein, natürlich nicht. Aber er war natürlich etwas ärmer, als das heute der Fall war. Und insofern müsste man das da eigentlich auch in diesen Indikator noch mit einbeziehen.
Da hast du vollkommen recht.
Also das ist ein guter Ansatz. Ich gebe euch noch mal was rein. Ich habe doch vor ein paar Monaten mal die On-Aktie mitgebracht. Den Schuh. Und die Aktie ist ja auch wirklich ganz solide gelaufen seither. Ich bin nicht investiert, ich hatte sie auf der Watchlist, ich beobachte sie auch weiterhin. Aber da ist wirklich so eine Red Flag, dass also der Vorstand und teilweise auch im Aufsichtsrat, dass da relativ viel verkauft wird und relativ regelmäßig. Und da ist natürlich auch die Frage, hey, das kann ja sein, die sind alle schwer reich geworden mit dem Börsengang, dass die jetzt halt einfach sagen, ja gut, wir nehmen jetzt ein bisschen was raus und kaufen dann eine schöne Immobilie am Zürichsee oder so. Und aber wenn das in so einer Regelmäßigkeit stattfindet, ist das für euch dann direkt auch ein No-Go-Kriterium, dass ihr sagt, okay, nee, das ist dann rote Ampel?
Also für mich käme es darauf an, wenn das im Rahmen eines solchen, das ist ja dann häufig, das wird dann auch vorgestellt in der Jahreshauptversammlung zum Beispiel, steht dann mit drin im Geschäftsbericht, dass der Vorstand plant, im Laufe der nächsten 2 Jahre Aktien in dem und dem Umfang zu verkaufen. Und damit man das einigermaßen kursschonend macht, passiert das dann nicht zum Stichtag. Und das passiert eben auch nicht, das ist ja das Entscheidende, individuell, sondern zu festen Terminen oder in festen Zeiträumen. Und wenn das so kommuniziert ist vorher, dann ist das für mich okay. Das heißt, es geht keine Signalwirkung daraus hervor. Wenn das nicht so ist, der Vorstand darf ja selbstverständlich jederzeit Aktien verkaufen, er muss das nur melden und das passiert dann wiederkehrend und es passiert plötzlich und unangekündigt, ja, dann ist es für mich, sofern wir jetzt nicht über Gründer sprechen, die noch 20 oder 30% in dem Unternehmen haben, dann ist es für mich nachvollziehbar, dass sie diversifizieren. Dann müsste man sich das schon genauer anschauen, insbesondere dann, wenn es sich vielleicht um eine sehr hochbewertete Aktie handelt.
Sehe ich auch so. Also kann ich Lars zustimmen. Was ich noch sagen muss, die Insider-Verkäufe meiner Erfahrung nach sind eigentlich nicht so spannend nach einer Rallye oder an einem Top, sondern eigentlich, wenn sich eine Aktie auch in einem längeren Abwärtstrend befindet. Weil dann kommen ja auch viele und sagen, das könnte mal eine Turnaround-Story werden. Aber wenn Insider in einen laufenden Abwärtstrend regelmäßig immer wieder reinverkaufen, dann würde ich das schon als eine Art Misstrauensvotum vom Vorstand werten. Also das mal am Rande. Wenn eine Aktie gut gelaufen ist, dann nimmt jeder mal Geld vom Tisch. Also das gehört dazu.
Ein guter Punkt.
Weil Sie dann nämlich vielleicht auch dieselbe Möglichkeit sehen für Investitionen, wie Lars sie sieht. Aktien sind zu billig. Diese Aktien sind zu billig, hast du uns in unsere legendäre WhatsApp-Gruppe geschrieben.
Genau, und ich muss mich gleich entschuldigen, weil das jetzt so ein bisschen ist wie, guck mal hier, ich mache jetzt diese Kiste auf und dann mache ich sie gleich wieder zu. Weil diese Aktien, über die ich jetzt spreche, wahrscheinlich für die allermeisten unter dem Aspekt nicht investierbar sind, dass sie vielleicht nicht die Lust haben oder das Know-how, sich mit den Aktien zu beschäftigen. Was wir alle wissen, Small Caps sind verhältnismäßig günstig bewertet. Aber die Small Caps, über die wir da sprechen und die wir meist in den Statistiken sehen, sind für die meisten von uns gefühlt eigentlich keine Small Caps. Die derzeit am höchsten gewichtete Aktie im MSCI Small Cap Index, wenn wir über US-Aktien sprechen, ist MicroStrategy. Und die bringen aktuell rund 29 Milliarden auf die Waage. Und da kann man jetzt natürlich die Frage stellen, ja, aus Sicht der genannten Herren ist das alles Small Caps. Aber es geht hier eigentlich um die, es gibt verschiedene Definitionen, um die rund 14-20% der Aktien, die hinsichtlich der Marktkapitalisierung, und da findet ja nicht permanent statt, sondern zu festen Terminen, rückt dann einer raus, einer rein. Das sind dann die kleinsten 14%. Das sind aber immer noch Riesenaktien und die sind einigermaßen günstig bewertet. MicroStrategy wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn man noch mal eine Stufe runtergeht und man geht in der Marktkapitalisierung unter die 1 Milliarde, also ich befasse mich nicht mit Aktien, die 30 oder 40 Millionen wert sind. Da sind sicherlich mal Perlen dabei, die gehen an mir vorbei, aber irgendjemand, du musst immer irgendwo deine Grenze ziehen, wo machst du Research, wo machst du den Aufwand. Aber ich sag mal so zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde Marktkapitalisierung. Ich habe mir da einige Aktien in der letzten Woche einfach nur mal angesehen als Vorbereitung. Die sind teilweise wahnsinnig günstig. Also trotz Wachstum werden die dann mit Cashbestand ist eigentlich keine Kennzahl, an der man sagen kann, ja, weil am Ende des Tages wird ein Unternehmen ja nie sagen, wir machen jetzt Ende aus Feierabend, wir schütten das Cash aus. Also das ist nicht geeignet, um zu sagen, eine Aktie ist unterbewertet. Aber wie niedrig hier einige Aktien bewertet sind, das ist schon ganz erstaunlich. Und ich möchte eigentlich nur dazu aufrufen, wer Lust hat, sich überhaupt oder wer diese Einzelaktienanalysen hin und wieder vornimmt, der kann sich ja mal ein paar Wochenenden, denn es sind einige Aktien, die hier, man kann ja sagen, man macht das Listing so ab Prime Standard. Ja, dass man sich die anschaut, es sind immer noch ein paar hundert Werte, da sind schon wirklich günstige Aktien dabei. Selbstredend, riskanter, volatiler und wer weiß, vielleicht sind diese Aktien auch noch jahrelang günstig, aber wer sagt, Value suche ich und ich bin gegebenenfalls auch bereit, über Jahre dann in Value zu investieren, der hat ja vielleicht Lust mal da reinzuschauen, weil das ist teilweise schon richtig, richtig günstig. Ich glaube, die Firmen verzweifeln da auch so ein bisschen dran. Man sieht dann bei diesen kleinen Unternehmen selten ja Aktienrückkäufe, aber die werden dann initiiert, weil sie sagen, irgendwas müssen wir mit unserem Cash machen. Und so richtig kannst du dir gar nicht erklären, warum die so niedrig bewertet sind. Aber das ja, beschleunigt sich natürlich selbst. Die will keiner haben. Sie sind nicht in irgendwelchen ETFs drin. Und ja, und dann kauft einfach keiner die Aktien. Aber das kann natürlich eine echte Chance sein.
Wobei es schon ein paar Small-Cap-ETFs gibt, also habe ich ja auch im Depot bei mir, auch langfristig, weil du natürlich mit dem Small-Cap-Faktor ja auch statistisch und akademisch nachgewiesen wirklich normalerweise Überrenditen erzielen kannst, weil du ja ein Risiko übernimmst für dieses Ausfallrisiko, dass kleine Aktien und kleine Unternehmen natürlich schneller mal pleite gehen können. Aber also da hast du einen richtigen Punkt, Lars, ist ja etwas, was... Ich glaube, du auch schon in Videos, was wir im letzten Jahr schon besprochen haben. Die Small Caps gingen komplett an allem die letzten Jahre vorbei. Die hatten eine unterdurchschnittliche Rendite. Keiner hatte Bock drauf. Also ich halte das auch für einen der unterbewertesten Sektoren, die wir aktuell haben.
Ich finde den Punkt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, dass Small Cap nicht gleich Small Cap ist, sondern dass das auch eine regionale Angelegenheit ist, dass ein US-Small Cap, also ich meine, MicroStrategy, die wären im DAX, ne? Also wären die hier in Deutschland, das wäre ein DAX-Wert mit 30 Milliarden.
Das wäre so lustig, wenn so ein Wert im DAX wäre. Und der performt sie alle aus.
Ja, ich meine, okay, wir haben, weiß ich nicht, HelloFresh und so weiter.
Ja, alles. Nur Top-Titel.
Genau. Egal. Also ich finde diesen Hinweis erstmal sehr, sehr gut, dass man da auf jeden Fall eine differenzierte Betrachtung haben muss im Punkto Marktcap. Und du hast jetzt hier, wenn ich das richtig verstanden habe, schon von eher deutschen Werten gesprochen. Also erste Anlaufstelle wäre ja jetzt erstmal der SDAX, oder?
Ja, SDAX und man kann, ja, alles im Prinzip im geregelten Verkehr so. Ne? Im Freiverkehr findet man dann oft die Aktien. Da wird es auch das eine oder andere Unternehmen geben, was völlig in Ordnung ist. Aber da findest du halt auch australische Uranwerte mit, weiß ich nicht was, mit enormen Zukunftsaussichten, wenn nur die nächste Mars-Mission klappt oder whatever.
Australische Uranwerte. Markus Frick, ich höre dir tapsen.
Und ich höre die Nachtigall. Ja, SDAX zum Beispiel. Ich habe jetzt einfach bei deutschen Werten geschaut. Bei amerikanischen Werten ist das auch so. Und manchmal ist das Research bei amerikanischen Werten vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Aber amerikanische Werte sind immerhin amerikanisch. Und damit sind sie unabhängig von der Bewertung einfach, weil es US-Werte sind, rund 40-50% mehr wert. Wenn du dir die deutschen Werte, das ist dann halt... beinahe maximal ungeliebt, wobei ich jetzt eben auch sagen muss, dass ich nicht mir das Nebenwertesegment, das bestimmt auch spannend, von Portugal oder Spanien, also das ist natürlich ein Riesenfass, was du theoretisch aufmachen könntest und vielleicht hat auch der ein oder andere Lust und ich habe auch den ein oder anderen Newsletter und da bekomme ich auch, lese ich dann mal über Werte, noch nie davon gehört. Und man muss das auch nicht in der langfristigen Anlage machen. Ganz klar, du willst dann auch verlässliche Dividenden, du möchtest verlässliche, einigermaßen verlässliche Kursentwicklung. Aber ich finde es halt ganz spannend, wenn man schon sagt, okay, ein bisschen Turnaround und ein bisschen antizyklisch, ja, da gibt es eben noch bessere Dinge, als dann zu sagen, irgendwann muss doch Bayer drehen.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Sebastian hier. Erstmal großen Dank an euch, dass ihr euch unseren Podcast anhört. Und für all diejenigen, die es noch nicht getan haben, lasst bitte auf den Plattformen ein Abo da. Dadurch könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen und dabei helfen, dass noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden und von den vielfältigen Meinungen, die wir präsentieren, profitieren können. Das war's dann auch schon von mir. Over and out.
Aber was wäre denn jetzt, ich meine Nebenwerte, wir haben eben schon gesagt, klar, höheres Risiko, du wirst eigentlich... Du musst dann ja auch besser vergütet werden, aber potenziell kann ja auch das Risiko eintreten, also mehr Drawdown potenziell nach unten. Das muss man da mit in Kauf nehmen. Aber jetzt hast du ja auch gerade von, oder ihr habt von Value auch mitgesprochen. Bedeutet das, dass man KGVs von 5 oder 7, die man vielleicht jetzt erstmal als günstig ansehen würde, ist natürlich auch immer branchenabhängig, dass man die eigentlich jetzt auch im Small-Cap-Bereich findet oder muss man automatisch schon irgendwie sagen, ja, also ein Small-Cap, der ist vielleicht auch schon bei 20 oder 25 bei so einem KGV, bei so einem Multiple dann nicht fair bewertet, unterbewertet?
Das hängt von der Gewinndynamik ab, ja. Also wenn das Gewinnwachstum 30% oder 35% beträgt, dann kann natürlich auch ein KGV von 20 billig sein. Ich würde das gar nicht so statisch dran festmachen, sondern in dem Fall, also wenn jemand den Einstieg möchte, dann würde ich über das Unternehmen selber kommen, darüber, ob man das versteht. Wenn du im Bereich der Mess- und Regeltechnik gar keine Ahnung hast, wie sollst du denn das, die Wettbewerbssituation...
Oh, da war schon der erste Hinweis. Also, das war schon der erste Hinweis.
Nee, also dann musst du einfach einen Bogen drum machen, so wie ich in den weitesten Fällen um Biotech den Bogen mache, und der wird eigentlich mit jeder Erfahrung, die ich so mache in dem Bereich, fast immer noch größer, was Einzelwerte angeht, weil ich das einfach nicht beurteilen kann, ob dieser Wirkstoff, wie groß die Chancen nun sind. Und wenn ich mich dann nur auf Sekundärquellen verlassen muss, dann ist das schwierig. Und ich würde, wie gesagt, wenn dann als einen kleinen eigenen Nebenwertefonds betrachten, wo man vielleicht 5 oder 10%, die man dann aber auch auf einige Werte verteilt. Ja, das geht nicht darum, seine Anlage umzustellen. Nur der ein oder andere macht sich ja auch die Mühe, vielleicht Bayer oder HelloFresh oder Delivery Hero wieder und wieder zu analysieren, weil die standen doch schon mal deutlich höher. Und wenn man sich den Aufwand macht, dann kann man auch in den Bereich der Small Caps gehen, und da ist meines Erachtens die Chance dann größer.
Wobei ich,
weil du da eben auch Alpha generieren kannst. Keiner kümmert sich darum. Zu Bayer gibt es doch schon 300 Sell-Side Research Analysen. Ja, du wirst da garantiert nicht der 301. sein, der dann das Geheimnis von Bayer findet, warum sie in Wahrheit doch 100 Euro wert sind. Und in Nebenwerten kann dir das durchaus passieren. Da sind Werte dabei. Ja, wenn dann mal als Auftragsarbeit, sonst guckt da nie ein Analyst drauf.
Was ist denn aus deiner Doc Martens geworden? Ich schätze mal, die gehen auch als Nebenwert durch, ne? Mit so, was haben die, 2-3 Milliarden?
Ja, die Nebenwerte, die ich jetzt meine, sind tatsächlich noch deutlich kleiner. Und ich sehe viele in Doc Martens rumlaufen. Ich sehe die Aktie jetzt nicht so durch die Decke gehen bisher. Aber die wären jetzt in dem da jetzt nicht mit drin. Die sind ja doch schon ein ganzes Stück größer. Und die zu Doc Martens gibt es auch einiges an Research. Und sie sind ja so klein auch wieder nicht. Aber ja, die Aktie hat sich nicht von der Stelle gelaufen. Oder? Nicht großartig zumindest.
Frechheit.
Ja, meine Güte. Börse ist ja nicht, man steigt ein und dann läuft, sondern...
Ich könnte ja sagen...
Doch, aber so sollte das sein.
Die Aktie ist,
so sollte das
die Aktie ist platt gedreht.
Ja, genau. Die hinkt.
Ja, genau. Gipsbein. Kommen wir zum nächsten Thema. Sebastian, ich spreche dich jetzt mal an. Mhm. Ich habe das Thema mitgebracht, die schlimmsten Investmentfehler. Was wären das?
Ja. Ich hab's ja in der WhatsApp-Gruppe gelesen, und weißt du, was mir gleich in den Sinn kam? Ich weiß, ob ihr den Spruch schon mal gehört habt, aber Investitionen sind wie Seife. Je öfter man die anfasst, desto kleiner werden sie. Und das ist eigentlich die richtige Überleitung dafür.
Habe ich noch nicht gehört.
Weil ich just in dieser Woche eine interessante Statistik gelesen hatte im Handelsblatt. Und das Handelsblatt oder Statistiker davon haben mal eine Auswertung gemacht für den DAX über die letzten 9000 Tage. Handelstage wohlgemerkt. Und das Interessante ist, über diesen Zeitraum, müssten so 37 Jahre sein, hat der DAX 1700% gebracht. Wenn man aber nur die 50 besten Tage in diesem riesen Zeitraum verpasst hätte, hätte man eine negative Rendite. Und da muss ich sagen, das ist einer der größten Investmentfehler, dass viele denken, und ich bin jetzt nicht im Trading, ich bin jetzt in der Geldanlage, immer wieder eingreifen zu müssen. Weil wenn man ein gutes Portfolio hat und gut im Sinne von breit aufgestellt, jetzt nicht eine Nische, wie Lars gesagt hat, ich packe jetzt alles vielleicht in deutsche Nebenwerte oder ich habe Biotech-ETFs, sondern wirklich ein MSCI World-ETF drin, mal ein paar Schwellenländer, ein paar Value-Aktien und Dividenden-Aktien, also breit aufgestellt, wird man damit dauerhaft gut fahren. Definitiv, da gibt es nichts. Und wenn man dann aber denkt, man muss immer wieder eingreifen, wenn man sagt, oh, Value-Aktien waren in den letzten Jahren 0,0 gefragt, ich verkaufe mal lieber alle, vielleicht sogar mit Verlust, jetzt gehe ich in Tech rein. Dann läuft Tech, aber jetzt vielleicht haben wir einen Wendepunkt, oh, dann gehe ich doch wieder woanders rein. Und dieses ständige Anfassen von einem Investment, das führt am Ende dazu, dass man da nichts verdienen wird. Und das ist eben, finde ich, einer der größten Fehler, dieser zwangsweise Aktionismus, dass man denkt, viel hilft viel, aber das ist bei der langfristigen Geldanlage überhaupt nicht der Fall. Also das sehe ich so als den allergrößten Fehler, der mir auch ständig auch immer wieder über den Weg läuft. Also eigentlich Geduld, weil Geldanlage ist, das ist ein Marathon und kein Sprint.
Also ich kann eben nur 100, mein wichtigster Punkt wäre genau der gleiche. Obwohl der natürlich in den Investmentbüchern gar nicht auftaucht, weil die immer davon ausgehen, naja, Investment heißt, du bist langfristig investiert und da könntest du zu wenig diversifizieren, ist auf jeden Fall ein großer Fehler. Du könntest zu sehr, zu spekulativ investiert sein, ist auch ein großer Fehler. Du könntest regional nicht breit genug. Das sind ja alles Investmentfehler und das sind alles Fehler. Aber der Punkt davor, den Sebastian hier angesprochen hat, ich bezeichne es ja immer als die beiden Disziplinen, die miteinander zu vermischen, ist das, was garantiert die meisten Anleger das meiste Geld und die meiste Rendite kostet. Die Regeln in der aktiven Geldanlage sind schlicht und einfach andere als beim langfristigen Investment. Und das eine ist Pflicht, das langfristige Investieren, ganz egal, ob man sich als für Einzelaktien interessiert oder für ETFs. Das ist die Pflichtaufgabe. Das muss jeder machen. Es gibt nichts, was dagegen spricht. Es gibt kein Argument, was du finden kannst, wenn du dich vernünftig verhältst. Und das andere, das kannst du machen. Und da ist sowas wie Cash vorhalten und mal aussteigen auch sinnvoll. Aber es wird ständig miteinander gemischt. Und das ist natürlich der Vorteil von uns allen drei ja eigentlich. Wir bekommen ja ständig dieses Feedback. Ja, ich weiß, natürlich soll ich Ewigkeiten halten, aber der Markt ist so gut gelaufen. Ich meine, ich gebe doch jetzt nicht die Gewinne wieder ab und dann, ja, es kann durchaus sein, dass die nächste Korrektur 30% beträgt. Aber es hat einen Grund, dass die großen Investoren alle investiert sind. Selbst Stanley Druckenmiller, der als Master Chief der aktiven Anlage gilt, selbst der ist zwar aktiv in seiner Anlage, aber er ist immer investiert. Er mischt dann vielleicht mal Bonds bei oder so weiter, aber dieses, ich gehe mal in Cash, nehme die Gewinne mit, erfordert ja immer den Plan, wo steige ich denn wieder ein, wenn es fällt oder steigt. Und damit ist es nicht mehr langfristiges Investment, sondern ist es aktiver Handel, nenn es Trading. Und das ist mit Abstand der größte Fehler, dieses Rumpfuschen am eigenen Depot.
Ich finde, Stanley Druckenmiller ist auch so ein Master of Demut. Ich finde den, der ist ja ziemlich erfolgreich. Der hat ja eine Wahnsinns-Performance, also einen sehr langen Track-Record, mehrere Jahrzehnte und eine ziemlich hohe durchschnittliche Performance. Ich glaube, der 30%, kann das sein?
Etwas weniger. Und man muss auch sagen, Stanley Druckenmiller hat letztes Jahr, wie andere große Marktteilnehmer auch, ziemlich verkackt.
Du meinst also dich selbst, oder was?
Stanley Druckenmiller hat eine Zeit lang, also fast zwei Dekaden, wirklich voll erwischt. Diese Globalisierung und so weiter, das sind ja auch die Phasen gewesen, in denen die Depots von Warren Buffett, ganz anderer Ansatz, aber komplett durch die Decke gegangen sind. Coca-Cola, diese ganzen Konsumwerte, diese ganzen Brands sind ja durch die Globalisierung so durch die Decke gegangen. Und das führt natürlich bei denen zu einer extrem hohen Durchschnittsperformance. Buffett hat den Markt ja auch nicht mehr outperformed. Also Riese, beide. Ja, aber und Stanley Druckenmiller hat diese 26%, die er, glaube ich, langfristig hat, auch nicht jedes Jahr gemacht. Aber dennoch bleibt er natürlich Master Chief.
Und was mir super gut gefällt an dem, wenn man so Interviews hört, dann redet der eigentlich eher immer darüber, was klappt denn jetzt nicht so gut, wo drückt der Schuh, was ist jetzt nicht so dolle. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend bei ihm. Also das jetzt nur mal so als kleiner Exkurs. Schlimmster Investmentfehler. Ja, ich hab drei. Und könnt ihr gerne auch nochmal mit einsteigen, wenn ihr es anders seht. Also, Punkt Nummer eins ist der Glaube, dass es ein Patentrezept fürs erfolgreiche Investieren gäbe. Also quasi, dass es so eine Strategie gibt, die man machen kann und dann läuft das quasi von selber. Oder dann wird man alles irgendwie outperformen, wegperformen. Also, dass so gewisse Grundsätze wie Buy and Hold, das Ganze als Marathon sehen, tendenziell eher wenig handeln und so weiter. Und auf die Langfristigkeit des Marktes sozusagen vertrauen und dass die Schubkraft nach oben gerichtet ist. Ich meine, das kann man ja irgendwie, das ist ja noch keine Strategie, aber alle Börsenmagazine und so weiter, die verkaufen dann irgendwie Titel mit diese Strategie, diese Strategie, diese Strategie, diese Strategie. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, da kann man sich Inspiration holen, aber der Glaube, ich mache jetzt nur diese eine Strategie, was weiß ich, Golden Butterfly oder so, und schon läuft das hier, das ist, glaube ich, falsch, weil Investment ist etwas Hochindividuelles. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann das Zweite ist, ihr habt es im Wesentlichen schon ausgeführt, nicht zu investieren, der größte Fehler, den man überhaupt machen kann, insbesondere für seine eigene Altersvorsorge. Und Punkt Nummer drei, sich nicht gut zu kennen oder zu glauben, man kennt sich gut, aber sich selbst falsch einzuschätzen in puncto Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit. Das ist super schwer. Das ist super schwer. Und ich bin da bei mir auch die ganze Zeit noch dran, irgendwie zu arbeiten, obwohl ich ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe und so weiter. Und ich würde von mir selber auch immer noch behaupten, dass das ein Prozess ist, bei dem ich immer noch dran bin und immer noch Luft nach oben habe. Aber trotzdem, das ist total, total wichtig. Und ich glaube, das hat auch so eine Beziehung wieder mit Punkt Nummer eins, dass Geldanlage-Investment wirklich was Hochindividuelles ist.
Und vor allem emotional. Genau. Also das, was du ansprichst, Timo, auch am Ende jetzt, ist ja das, warum auch viele dann zu Aktionismus neigen. Weil natürlich dieses Geld wurde den meisten ja nicht geschenkt. Es ist erarbeitet, es ist hoch versteuert, es sind Sozialabgaben drauf, dann muss man von irgendwas leben, will sich noch was gönnen und dann bleibt halt ein Betrag übrig. Und dann hat man natürlich immer wieder die Frage, wenn dieses Geld, was investiert ist, habe ich ja erstmal keinen Nutzen. Also es sind jetzt nicht alle wie ich. Mir macht es Riesenspaß, Geld zu verdienen und wieder zu investieren. Also ich sage immer, das ist das einzige Perpetuum mobile, was der Mensch bauen kann, dass dieses Geld einfach arbeitet und immer mehr wird. Aber es hat nicht jeder, sondern manche sagen, okay, ich habe da so einen gewissen Bezug dazu, ich weiß, es ist wichtig. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, auf was habe ich verzichten müssen, um dieses Geld anzulegen? Warum bin ich nicht zweimal in Urlaub gefahren? Und dann kommt natürlich schon die Frage, oh, was ist, wenn ich Verluste mache? Soll ich eine andere Strategie nehmen oder sollte ich vielleicht jetzt umschichten, verkaufen? Und da kommt die Emotionalität rein. Und da hast du recht, Timo, da muss jeder wirklich mit sich selbst ins Gespräch gehen und man muss 100% davon überzeugt sein, sonst kann es nicht funktionieren. Wenn man immer denkt, man gibt mit dem hart verdienten Geld jetzt irgendwie Lebenszeit auf oder Freizeit oder irgendwas auf, dann ist es extrem schwierig damit auch langfristig dabei zu bleiben. Vor allem in den Phasen, wo die Korrektur kommt und wo man dann eigentlich nachkaufen müsste, weil da wird das große Geld verdient. Also im Corona-Crash beispielsweise, ich habe mit vollen Händen dort nachgekauft und das waren die besten Einstiege, die man da bekommen hat. Aber es ist emotional und psychologisch schwierig. Also da, kurze Schleife, diese Woche ist ja Daniel Kahneman oder Daniel Kahneman verstorben und er hat sehr, sehr, sehr gute Bücher über Behavioral Finance, also das Verhalten von Marktteilnehmern geschrieben. Die kann ich nur jedem wirklich empfehlen, der sich da kennenlernen will und auch die Mechanismen dahinter verstehen will, warum wir so reagieren oder warum wir so denken bei Verlusten oder bei Gewinnen, wie wir denken. Also auch Anchoring ist ja ein großer Fehler, dass man sagt, okay, Peloton war mal irgendwann viel wert und die kaufe ich jetzt, weil die da vielleicht wieder zurückgehen. Ja, wahrscheinlich werden sie nie wieder auf diese Hochs zurückgehen. Also, wie gesagt, diese Bücher von Daniel Kahneman sind fast aktueller denn je, vor allem, weil so viele neu einsteigen und da lernt man sich wirklich mal und seine eigenen Emotionen wirklich kennen. Also, ganz wichtiger Buchtipp.
Sehr gut. Gehen wir rüber zur Hörerfrage. Die kommt von Rolf und traditioneller Weise übergebe ich wieder an Sebastian.
Genau, und passend perfekt auch zum letzten Thema. Der Rolf hat uns gefragt, ob Sell in May and Go Away noch gilt und ob er eher jetzt verkaufen sollte und später wieder einsteigen. Und es geht jetzt nicht um Trading-Positionen, sondern eher, wie ich es verstanden habe, um mittelfristig bis langfristige Positionen. Das heißt, dass man im Mai rausgeht und dann wieder im November zurückkommt. Erstmal, ich weiß nicht, ob alle wissen, woher dieses Bonmot kommt, weil das Interessante ist, es kommt nicht von dieser Saisonalität, dass im Mai und in den Sommermonaten auch schlechte Monate an den Börsen waren, sondern es kommt ursprünglich von den britischen Börsenhändlern und Brokern. Die haben nämlich gesagt, im April, wir gehen jetzt in die Sommerpause, wir gehen raus auf unsere Landhäuser, wir schauen die Pferderennen an und kommen dann so Richtung Oktober, Ende Oktober wieder zurück. Deswegen hieß der Spruch ursprünglich mal, sell in May and go away, do not return until St. Ledger's Day. Das heißt, das war der letzte Tag des Pferderennens. Und wenn dieses Pferderennen vorbei war, dann ging es wieder an die Arbeit im Herbst, Winter und Frühjahr. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass es in den Sommermonaten schon einige krassere Entwicklungen an der Börse gab. Also beispielsweise der Black Monday, 87 fiel da rein, die Lehman-Pleite und so weiter. Aber, und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mir mal eine interessante Statistik rausgesucht, die bis 2023 geht. Und da wurde einfach mal verglichen, was ist passiert über die letzten 10, 20 und 50 Jahre, wenn man nur Buy and Hold gemacht hätte, also einfach kaufen und nie verkaufen, oder wenn man wirklich Anfang Mai rausgegangen wäre und zum 1. November wieder reingegangen. Und das Interessante ist, über die letzten 10 Jahre wäre Buy and Hold bei 10,4% pro Jahr an durchschnittlicher Rendite gewesen, Sell in May and Go Away bei 5,5, also die Hälfte nur der letzten 10 Jahre. Über die letzten 20 Jahre hätte man mit Buy and Hold 7,6% im Schnitt pro Jahr gemacht, mit Sell in May and Go Away 5,6, also 2 Prozentpunkte weniger pro Jahr, was sich langfristig ganz schön zusammenläppert. Über 50 Jahre hätte Buy and Hold 7,2% gebracht pro Jahr, Sell in May and Go Away 6,7. Also es zeigt sich, der Unterschied wird kleiner, aber Buy and Hold schlägt statistisch gesehen, und dieses Bezug war jetzt mal auf den amerikanischen Aktienmarkt, deutlich irgendwelche Eingriffe, was wir ja vorhin hatten, ins Portfolio, sondern lieber kaufen und Rücksetzer dadurch feiern, indem man einfach ein bisschen Geld an der Seitenlinie hat und nachkauft, wenn man dadurch einen richtigen Renditeturbo reinkriegt. Aber da ins Portfolio irgendwie rumzufummeln und einzugreifen, bringt auch nachweislich nicht eine Überrendite.
Lars, setzt du manchmal auf Saisonalitäten? Ich glaube, du hast da zumindest mal so ein halbes Auge immer mit drauf, oder?
Sehr oft sogar, aber ausschließlich im aktiven Handel. Also dann verstehe ich die Frage jetzt einfach mal vorsätzlich anders als Sebastian. All seinen Ausführungen stimme ich zu, man verkauft einfach im langfristigen Portfolio nicht. Punkt. Im aktiven Handel durchaus, aber die Saisonalität allein macht es natürlich nicht, sondern man schaut dann nach Warnzeichen. Und ich fand die, deswegen dachte ich auch, dass die Frage sich vielleicht darauf bezieht. Ich habe nämlich in der letzten Woche ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, dass es dieses Jahr durchaus so sein könnte. Sowohl in Wahljahren als auch Nicht-Wahljahren haben wir verhältnismäßig oft, Sebastian hat es ausgeführt, das ist dann nichts, was in der langfristigen Anlage eine Rolle spielt, so Mitte, Ende April den optimalen Ausstiegszeitpunkt gehabt, weil dann der Mai oft recht schwach war, der Sommer volatil und zum Jahresende wurde es dann wieder stärker. In Wahljahren war das mit der Jahresendrallye manchmal ein bisschen schwächer, dafür waren die Jahre vorher stärker. So, und dieses Jahr, also wir haben der S&P 500 weigert sich beharrlich auch nur mal eine Korrektur von 2% auf Wochenbasis hinzulegen. Das macht er einfach nicht, er steigt einfach weiter. Und das ist eine Serie, die irgendwann enden wird. Und wer hier investiert ist, langfristig, der freut sich einfach darüber. Aber kurzfristig könnte ich mir vorstellen, dass die Korrektur, über die wir sprechen, vielleicht sogar ungefähr da einsetzt. Interessant wäre es, wenn wir es jetzt nochmal ein klein bisschen steiler bekämen. Also die allermeisten Korrekturen sehen ja vorher zumindest so ein ich glaube nicht, dass es so richtig euphorisch wird und die Kurse dann nur noch jeden Tag zack, zack, zack hochgehen. Aber jetzt nochmal so ein Anstieg, wo man sagt, wer ist der nächste Käufer, dass man sich das fragt. Und ich habe den Eindruck, dass die Stimmung nach der Notenbanksitzung so ein bisschen in diese Richtung geht. Am Ende gehe ich aber da auch in die technische Analyse. Ich warte aber auch nicht auf das perfekte Top-Signal, was es meines Erachtens nicht gibt. Also ich habe in die Stärke der letzten Wochen meine Positionen so ein bisschen reduziert. Nicht nur jetzt im Tech-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Wir haben in den Materials sehr starken Anstieg gesehen. Wir haben Ölwerte haben ziemlich stark zugelegt in den letzten Wochen. Und ich finde den Grundgedanken, wenn man sich so in Schwäche langsam slidet, so Positionen aufbaut, dann in Stärke aber auch wieder Positionen abzubauen. Darum geht es ja letztlich beim aktiven Handel. Und von daher Sell in May and Go Away aus Traders Sicht. Why not? Auf jeden Fall mal Teilgewinne realisieren. Daran ist, wie es so schön heißt, ja noch niemand gestorben. Oder die Stops eng nachziehen. Die Korrektur, sie wird kommen und sie wird auch dieses Jahr kommen. Und wir freuen uns ja drauf. Aber sie muss dann eben irgendwann auch stattfinden. Und warum nicht im Mai?
Also für mich ist, jetzt geht hier das Licht aus.
Yep, weil du was Schlechtes über die Börse sagen wolltest. Und schon...
Ja. Das Problem ist,
ich glaube, das kann sie jetzt gar nicht gebrauchen. Die braucht noch die Fördermittel, die braucht die Liquidität, die braucht die Zuversicht, die Menschen. Und sie braucht vor allen Dingen die Überzeugung, dass sie die Menschheit nicht auslöscht. Und du wolltest gerade was anderes sagen und deswegen wirst du hier matt gesetzt.
Ja, ganz genau, ganz genau. Die hat das antizipiert. Die ist aber auch schlau.
Warte mal, mach mal eine Taschenlampe so von unten an, das macht dich noch sympathischer.
Ja, mal gucken. Macht ihr doch mal ganz kurz weiter und ich guck mal, was da
möchtest
los ist.
Möchtest du dazu noch was sagen, Timo? Sonst mache ich das nächste Thema.
Temu?
Das ist Frechheit.
Also ich wollte eigentlich nur sagen, also im Satellitenportfolio bei mir ist Saisonalität eigentlich auch kein Thema, weil überhaupt kein Thema. Ich schaue da tatsächlich immer auf individuelle Opportunitäten und insofern Sell in May and Go Away. Ich fand den Spruch irgendwie schon immer so ein bisschen halb gar und insofern ja, spielt das bei mir keine Rolle. Und deswegen geht hier das Licht aus. Also
gut,
ja,
dann also, mache ich jetzt mal die Überleitung zum nächsten Thema und du machst bei dir im Darkroom das Licht wieder an.
Bau doch mal eine Brücke zum nächsten Thema.
Genau, eine Brücke zum nächsten Thema. Soll ich machen, Timo? Ja, ich habe das Thema mal auf die Agenda gesetzt, weil wir haben es ja alle mitbekommen, die Brückenkatastrophe in den USA, das heißt einer der größten oder mit der größten Häfen, müsste der 10. oder 11. größte Hafen der USA sein in Baltimore, der ist ja mittlerweile nicht mehr anlaufbar für die Schiffe und das hat natürlich Auswirkungen. Und ich will es gar nicht mantraartig alle Auswirkungen runterbeten, ich sage gleich ein, zwei Sätze. Aber was mich etwas gestört hat, war dann diese relativ schnelle Berichterstattung, die ich auch im ersten Thema schon angesprochen hatte. Das heißt, dass man aus den Insiderkäufen jetzt sofort ableitet, alles überbewertet, die Börse wird einbrechen, es geht nach unten. Und hier bei dieser Brückenkatastrophe war es so, dass man gesagt hat, okay, oder viele Analysten gesagt haben, das wird die Lieferketten mal wieder zerstören, das wird die amerikanische Wirtschaft negativ beeinflussen, das wird die Inflation hochtreiben, dann kann die Fed die Zinsen nicht senken und so weiter. Jetzt muss man mal sagen, dieser Hafen, mal isoliert betrachtet, ist wichtig für den amerikanischen Kohleexport. Das heißt, wer mit Kohle und Kohleunternehmen handelt, für den ist es interessant. Für die Automobilindustrie ist es interessant, weil da viele Fahrzeuge reinkommen. Und für die Kreuzfahrtschiffe ist es interessant. Also Carnival hat gestern schon gesagt, dass sie wahrscheinlich 10 Millionen Dollar durch den Stillstand dort verlieren werden. Vor allem, weil es natürlich Wochen und Monate dauert, überhaupt die Brücke abzubauen und dann mal wieder eine neue Brücke aufzubauen. Also da ist schon einiges lahmgelegt. Aber punkto Lieferketten, Inflation und so weiter, das mag schon mal einen temporären Einfluss haben, aber wir haben während Corona gesehen, wie schnell sich Lieferketten erholt haben. Wir haben mit den Husi-Rebellen gesehen, wie schnell sich Lieferketten wiederholen können. Also ich sehe das jetzt nicht für die amerikanische Wirtschaft, die unglaublich stark aktuell ist, die sehr, sehr stark läuft, sehe ich da jetzt keine großen Auswirkungen und sage mal, in 2-3 Wochen haben wir wahrscheinlich das ganze Thema wieder überstanden. Aber zumindest wirtschaftlich gesehen, aber das wirklich Interessante ist, wenn man die amerikanischen Medien verfolgt, und das ist so zwischen den Zeilen, dass durch diese Brückenkatastrophe jetzt die Diskussion aufkommt, auch auf politischer höchster Ebene bei Joe Biden, dass man in die amerikanische Infrastruktur verstärkt investieren sollte. Ich meine, die Brücke wäre wahrscheinlich, wer die Videos gesehen hat, auch so eingestürzt, auch wenn sie nicht 50 Jahre alt wäre, bei dieser Masse, die da auf die Brücke zukam. Aber wenn jetzt natürlich, und da gehe ich jetzt mal in die Richtung auch von Larry Fink, der in seinem letzten Aktionärsbrief darüber geschrieben hat, dass massive Investitionen in die Infrastruktur nötig sind in den USA und auch weltweit. Und wenn jetzt in den USA, also gerade auch im Wahlkampf, die Agenda wieder gesetzt wird in Richtung mehr Investitionen, dann könnte es interessant sein, mal als Aktientipp am Rande sich die Infrastrukturunternehmen anzuschauen, weil die in den letzten Jahren, ähnlich wie Small Caps, total schlecht gelaufen sind. Also ich habe mir mal eine Statistik gezogen, über die letzten 10 Jahre ist der MSCI World Index um 200% gestiegen. Infrastrukturunternehmen im S&P Global Infrastructure Index sind inklusive Dividenden um 5% gefallen. Das heißt, da war nichts zu holen. Aber wenn jetzt aufgrund dessen wirklich viel mehr Geld wieder für Infrastruktur bereit gemacht wird, wäre das zumindest mal am Rande eine interessante Nische, die man sich ansehen könnte, aber von dieser Brückenkatastrophe an sich erwarte ich jetzt nicht große inflationäre oder wirtschaftliche Auswirkungen auf die USA. Das mal als Einschätzung meinerseits. Könnt ihr gerne ergänzen.
Ja, zuerst mal muss ich sagen, ich war echt ein bisschen geschockt, dass da einige Brückenarbeiter ums Leben gekommen sind, weil das so die Helden meiner Kindheit waren. Ich war ein Riesenfan von Brücken. Wir müssen ja sehr häufig, wenn wir in den Süden wollen, über den Nord-Ostsee-Kanal fahren oder über die Fehmarnsund-Brücke. Es gibt eine sehr große Brücke von Dänemark rüber nach Malmö, nach Schweden. Ich bin Fan von Brücken und hin und wieder habe ich dann natürlich auch Menschen oben sehen, arbeiten sehen. Und da dachte ich mir, meine Güte, das ist eigentlich so mit der coolste Job, den man so machen kann. Und insofern wirklich traurig, dass dabei einige Menschenleben, dass es Menschenleben gekostet hat. Was das den Impact angeht, ich habe auch letzte Woche drüber geschrieben, ich glaube auch, dass es überschaubar ist, insbesondere weil die Notenbank ja sagt, das ist alles vorübergehend. Also wenn da irgendwas kommen sollte hinsichtlich Lieferkettenproblematik, Erhöhung der Inflation und so weiter und so fort. Das Einzige, was man nicht vergessen darf, ist, dass es oft nicht das eine große Ereignis war, was den Markt dann so ein bisschen ins Wanken gekommen hat, sondern ein auch kleineres Ereignis, was aber quasi den Tipping Point markiert. Und meine einzige Besorgnis, und die kann dann natürlich auch dazu führen, dass wir eine Korrektur sehen, und nur darüber spreche ich nicht, dass sich das Bild jetzt komplett ändert, die Aussichten für Aktien bleiben gut auf Sicht der nächsten 12, 18 Monate, aber ist, dass der Markt hinsichtlich der Inflation ein bisschen zu sorglos ist. Denn es gibt ja scheinbar keinen Plan B mehr bei der Fed. Die Zinsen werden gesenkt, dreimal, Und wir wollen nichts abwürgen, die Wirtschaft soll laufen und so weiter. Die Inflation ist aber in einigen Bereichen relativ hartnäckig und der Markt ist nicht darauf vorbereitet, dass sich die Tonart ihr ändert in der Art, dass man sagt, ist aber doch sehr sticky, die Inflation. Und dieses übrigens auch ein sehr interessantes Buch, Tipping Point heißt das. Ereignisse, die für sich betrachtet am Ende gar nicht so relevant sind, die aber das Ende einer Entwicklung ausgemacht haben. Sozusagen der letzte Dominostein, der dann ein bisschen zu doll war und das die ganzen alle anderen Dominosteine umkippt, gibt es auch sehr interessante, da hatten wir noch gar keine Pandemie, da waren da schon ganz interessante Beispiele mit drin. Ja, ein sich wie so ein Flügelschlageffekt. Einmal in der U-Bahn hat er ein zu viel angesteckt und schon ging es dann viral im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wer Lust hat, ich glaube, er heißt Malcolm sowieso. Kann ich ja gleich nochmal schnell googeln. Tipping Point. Und das ist so ein bisschen, mir ist der Markt ein bisschen zu überzeugt von diesem Goldilocks-Szenario derzeit. Und ja, was es dann ist, einmal vielleicht Inflationsdaten, die nicht ganz so sind wie erwartet, was auch immer. Irgendwas wird die Korrektur einleiten und man wird im Nachhinein sagen, siehste, das war's. Das Event an sich ist hinsichtlich des Einflusses nicht groß genug, um hier eine neue, es ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir gesehen haben, zum Beispiel im Suezkanal und so weiter.
Aber das wäre ja absolut positiv. Ja, klar, irgendetwas wird es auslösen, die Korrektur auslösen. Aber diese Korrektur, die wäre ja absolut positiv. Die wäre absolut kaufenswert. Ist halt die Frage, wie vollzieht sich diese Korrektur? Wird das was quälend Langsames oder wird das was Impulsives, was dann halt sehr weit nach unten geht? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Kernfrage, weil das bestimmt ja dann letztendlich auch das Sentiment. Ob man jetzt aufschreckt, huch, okay, wow, also jetzt sind da irgendwie, was weiß ich, in einem 100.000-Portfolio, jetzt ist das irgendwie nur noch 92.000 wert innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit beispielsweise. Das lässt ja dann kommen wieder die ersten Videos, dann kommen die ganzen Crash-Propheten und so weiter. Und ja, wir haben es doch gesagt. Und ja, guck mal hier, die US-Regionalbankenkrise, voll bis zum Dach mit faulen Krediten.
Für uns wäre das besser. Timo, also das war das zweite Szenario, wäre für uns besser. Schnell und mit einmal Angst und nein, jetzt nehme ich doch Gewinne mit. Also eine schnelle Korrektur im Bullenmarkt ist schöner zu handeln.
Schöner zu handeln, ja, als dieses
Salami-Crash.
Im letzten Jahr gab es ja auch zum Beispiel bei Ethereum irgendwie, das war ja auch so ein das war ja wie so ein zähes Gummi da im Sommer. Das war ja kaum auszuhalten irgendwie. Aber ja, insofern wäre das ja auf jeden Fall mal gesund und selbst wenn die Inflation sticky bleibt und vielleicht nicht so schnell runterkommt und es mal vielleicht monatsweise auch wieder so einen Spike nach oben gibt und so weiter, glaube ich nicht, dass das die Power hätte, den Markt komplett irgendwie zu drehen.
Du musst ja sehen, warum ist die Inflation hoch? Das ist ja die eigentliche Frage, was viele, finde ich, falsch analysieren. Wenn die Inflation hoch ist, weil die Wirtschaft brummt, dann ist das gut zu ertragen. Oder ist die Inflation hoch, weil Lieferketten gestört sind, weil Rohstoffpreise teuer sind und die Wirtschaft lahmt? Dann ist es nicht zu ertragen für den Markt. Und aktuell sagt der Markt, sagt die Fed, lassen wir die Inflation doch ein bisschen höher laufen. Der Arbeitsmarkt ist gut, die Wirtschaft brummt wie verrückt. Das ist eine positive Inflation. Wenn wir hier umschwingen in eine negative Inflation, dann kommt es anders.
Ja, wobei man wirklich sagen muss, es gibt nicht das Ereignis, was den Markt hätte. Also natürlich, es gibt marktbeeinflussende Daten, aber es ist praktisch nie eine Veröffentlichung von irgendwelchen Wirtschaftsdaten, die den Markt dann umdreht, sondern es ist immer ein Ereignis, was dann die Stimmung zum Kippen bringt. Das hätten zum Beispiel auch, ist ja bisher nicht geschehen, ich meine, Nvidia, so groß wie sie sind, beeinflussen ja nicht mal weniger als 1%, wahrscheinlich weniger, ja, sicher weniger als 0,1% der amerikanischen Volkswirtschaft wird durch Nvidias Leistung definiert. Und dennoch, wenn Nvidia jetzt grotesk schlechte Zahlen liefern würde, dann würde sie Billionen an Market Cap kosten, weil sich eine Stimmung drehen kann. Insofern, das Ereignis selber muss da nicht immer die Tragweite haben. Malcolm Gladwell heißt er übrigens, Tipping Point. Ist schon ein sehr altes Buch, aber lesenswert.
Du hast vorhin auch schon sehr anschauliche Bilder für den Tipping Point gebracht. Also was man sich auch gut versinnbildlichen kann oder visualisieren kann, ist halt beim Popcorn. So, wenn das Popcorn anfängt zu poppen in der Mikrowelle, das kann man dann, also so ein Ereignis, was dann irgendwie unumkehrbar ist und wo es dann aber auch wirklich dann sehr schnell, sehr schnell in eine bestimmte Entwicklung geht. Und da könnte man ja jetzt auch sagen, wir sind gerade zum Beispiel bei KI, sind wir jetzt bei so einem Tipping Point. Und KI ist ja auch ein wichtiges Narrativ, gerade für den laufenden Bullenmarkt. Und insofern ist das wahrscheinlich dann auch wieder auch richtig, was du sagst, Lars, dass halt gerade so eine Nvidia sozusagen als der KI-Player Number One so eine Signalwirkung irgendwie für alle hat.
Und könnt ihr euch noch erinnern, vor einigen Jahren hatte KI, war das für einige positiv mit Wachstum, hat man das assoziiert. Aber einige haben auch gesagt, ja, aber KI kann natürlich auch Wachstum kosten in einigen Bereichen. Wer weiß, Arbeitslose und. Und heute ist KI im vielleicht Bewusstsein und Unterbewusstsein als etwas rein Positives für den Aktienmarkt. Und das ist so eine Sentimentgeschichte. Und so wie bei mir Mikrowellen immer ein bisschen negativ assoziiert sind, seit ich den Film Gremlins gesehen habe. Da wird nämlich ein Gremlin in die Mikrowelle reingesteckt und dann platzt der Gremlin in der Mikrowelle. Und das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Trotzdem reizt es mich, ob es erst warm wird und man dann platzt. Ich weiß es nicht, aber für mich hat zum Beispiel Mikrowelle immer was Negatives.
Da musst du einen Aluhut aufsetzen.
Aufgrund dieses eines Ereignisses. Wenn ich kann nicht in Mikrowellenhersteller, könnte ich nicht. Ich habe nie in General Electric investiert. Weil sie auch Mikrowellen herstellen.
Ja,
und so ist das mit KI nur andersrum.
Hier lernt man wieder ganz neue Seiten kennen von Lars Erichsen. Er liebt Brücken, aber hasst Mikrowellen.
Es ist nicht nur Wirtschaft und Finanzen.
Ich will nur nicht die Hersteller.
Es ist auch ein Aufarbeiten von Traumen. Wir arbeiten hier auch alte Traumen auf.
Ja, genau, hat auch was Selbstreinigendes irgendwie.
Also Gremlins waren ja böse. Das ist ja, das muss man mal dazu sagen, das wissen die Jüngeren nicht. Guckt euch mal Gremlins, alle, die unter 30 sind, sollten sich mal den ersten Film Gremlins angucken.
Auf VHS.
Aber schön zurückspulen, sonst kostet 5 Mark Strafgebühr in der Videothek.
Sehr gut. So, dann lass uns doch versuchen, irgendwie noch einen Übergang zur Exor-Aktie zu kriegen. Lars, die hast du wiederum mitgebracht, also Exor, ja, der Basis, das Procter und was für uns Normalos das Procter & Gamble ist, ist für die Superreichen vielleicht die Exor, der Basiskonsumgüterwert sozusagen, der das Portfolio stabilisiert. Nein, erzähl, was macht die Aktie so spannend?
Habe ich aus zweierlei Gründen, weil ich da in einem Thema zwei Dinge mit unterbringen kann. Zum einen, wenn man sich Beteiligungsgesellschaften anschaut, die überwiegend in börsennotierte Gesellschaften investieren, dann sind die sehr häufig mit einem Abschlag zu bekommen. Und man muss davon ausgehen, dass bei einer Gesellschaft, also ein Abschlag zum Net Asset Value, das ist einfach die Summe aller Beteiligungen, die dort schlummert. Und die lässt sich natürlich bei börsennotierten Beteiligungen ganz einfach herleiten. Und ich lese sehr häufig positive Kommentare, die sagen, ja, mit so einem Abschlag kann man dann diese und diese Aktien kaufen, nur wenn über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer ein Discount besteht, dann wird er wahrscheinlich auch zukünftig bestehen. Das ist also kein Kaufargument, es sei denn, und das ist wiederum interessant, der Abschlag zum Net Asset Value ist besonders hoch. Deswegen finde ich, dass man sich eine Liste von Beteiligungsgesellschaften, wie zum Beispiel eine Exor, gut vornehmen kann. Und zwar für den Moment, den Sebastian vorhin beschrieben hat. In einem Crash-Szenario geraten diese Beteiligungsgesellschaften dann auch oft auch besonders stark unter Druck. Und dann ist der Abschlag zum Net Asset Value sehr, sehr hoch. Und wenn man dann natürlich quasi mit diesem kleinen Puffer, so ein bisschen wie so ein Discount, das Ganze kaufen kann, dann ist das spannend. Bei Exor bekommt man Luxusaktien, also Ferrari und Stellantis sind die beiden ganz großen Positionen. Man kann sich das auch anschauen, das ist ja öffentlich einsehbar. Ich fand die Aktie immer spannend. Ich bin nur wirklich, das Also ich bin im Luxussegment nicht ausreichend investiert angesichts der Rallye, die es im Luxussegment gab. Ich hatte einen sehr guten Einstieg einmal in LVMH und in Richemont, habe die Aktien aber nach einer sehr schnellen Rallye von 30% auch wieder verkauft. Und jetzt laufen sie momentan weiter und wahrscheinlich wird Luxus auch weiterhin laufen. Vielleicht mal, ja, die Korrektur, wir haben sie ja schon ein paar Mal angesprochen, vielleicht kommt sie ja, dann finde ich auch die Aktie spannend. Zwischendurch betrug der Discount mal 45%, das ist schon extrem viel, wenn man sich die Aktien in dem Portfolio anschaut. Da müsste nicht so viel Unsicherheit drin sein. Momentan liegt er, glaube ich, noch zwischen 35% und 40%. Das ist unter dem Aspekt nicht so interessant. Aber ich muss sagen, es ist eine Aktie, eine Beteiligungsgesellschaft, die mir immer ganz gut gefallen hat. Ich habe nur den Einstieg immer noch nicht geschafft. Also gerne mal, wer Lust hat, gemeinsam mit mir auf die Watchlist legen. Vielleicht hat es ja einer von euch, dann bitte und mir die lange Nase zeigen.
Nein,
die ist nämlich sehr gut gelaufen.
Die ist sehr gut gelaufen. Ich habe sie auch nicht im Portfolio. Sie hat über die letzten 7 Jahre, habe ich mal rausgesucht. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Aktie war zuerst in Mailand gelistet, hatte dann Doppellisting in Amsterdam. Deswegen 7 Jahre war jetzt die Historie, die ich hatte. Konnte fast mit dem MSCI World auch mithalten. Also plus natürlich noch ein paar Dividenden, die man bekommen hat. Also ist ein solider Wert. Ist jetzt aber für mich, muss ich sagen, im Luxusbereich. Ich bin ja immer noch in LVMH investiert und in Hermes. Und Hermes rennt ja zurzeit wie verrückt durchs Land. Also was da abgeht, ist eigentlich unfassbar, aber ich muss sagen, Exor ist auf jeden Fall ein Watchlist-Kandidat und was du gesagt hast, Lars, ist auch genau richtig, weil viele sagen, oh, da ist ja ein Abschlag zum Net Asset Value, 5%, 10, 20, da muss ich kaufen. Und man muss wissen, bei diesen Beteiligungsgesellschaften, die haben chronisch eigentlich immer einen Abschlag, weil der Investor hergeht und sagt, naja, ich brauche nicht per se eine Beteiligungsgesellschaft, weil wenn ich diversifizieren will, kann ich es ja im Portfolio. Deswegen gibt es in der Regel oft Abschläge bei einer Beteiligungsgesellschaft. Und da ist es genau richtig, was du sagst, Lars, dass man aber guckt, wie ist so der historisch durchschnittliche Abschlag und wo bin ich jetzt zum Beispiel in der Marktkorrektur. Und dann kann man so den Wert sehr günstig kaufen, dann schließt sich auch dieser Bewertungsabschlag zu seinem Mittelwert oder wird ein bisschen besser und man kann da wunderbar mitfahren. Also von daher, ich bin ja auch ein großer Fan von Beteiligungsgesellschaften.
Und Timo, ich lasse Sie gleich noch, Sie haben halt auch diese, also Stellantis, Ferrari, das sind Automobilhersteller, mit denen kann man umgehen. Ansonsten ist das der Automobilbereich für mich der uninvestierbarste überhaupt. Mache ich auch nächste Woche ein Video zu. Also wenn ich Stärke gegen Schwäche shorten wollte, dann würde ich mir ein Portfolio aus Automobilaktien nehmen. Ich bin da noch ein bisschen tiefer eingestiegen. Ich bin noch bärischer für Automobilaktien, für die Massenhersteller und besonders auch für die EV, also Elektro-Vehicles-Hersteller, als vorher schon. Ultra bärisch. Da freue ich mich jetzt auf den Lack, den es dafür gibt. Das gibt richtig viele negative Kommentare. Praktisch jeder ist in irgendeiner Automobilaktie drin.
Im Stuttgarter Raum hört dich bestimmt keiner mehr.
Der Wind dreht sich gerade.
Ich will Ihnen ja auch nicht die Existenz oder gar die Berechtigung und die Zukunft absprechen. Ich glaube nur nicht, dass es für Aktionäre so gut
aber man
ist.
Muss
aber
sagen,
das ist ja heute nicht das Thema.
Ferrari seit IPO 1000%. Also, und das ist ja noch nicht so lange her. Genau. Ging komplett an mir vorbei.
Ganz klar. Ich spreche nur über die Massenhersteller. Also Ferrari, das wird weitergehen. Das Klientel, dein MS-Klientel, natürlich. Die kaufen, brauchen ja auch ein Auto für einen Einkauf.
Ist ja logisch. Ja, aber ich glaube, eine Birkin-Bag oder eine Kelly-Tasche ist sogar nachhaltiger von der Preissteigerung als ein Ferrari. Also wenn du natürlich Oldtimer kaufst, ich glaube, da machst du gute Renditen, aber Hermes ist ja auch Wahnsinn, welche Wall Street Journal hatte da, Timo, ich lasse dich gleich, neulich einen guten Artikel, wie Hermes auch von der, also als Geldanlageprodukt diese waren, jetzt vielleicht nicht eine Tasse, aber auch die Handtaschen und diverses, wie das gelaufen ist mit unglaublichen Renditen. Also die machen einfach alles richtig.
Also bei den Autos sieht Stellantis ja jetzt auch gar nicht so übel aus, weil ich meine, die haben ja jetzt gerade auch den, irgendwie schält sich das gerade als Vorteil raus, dass die eben nicht auf diese hochpreisigen Dinger setzen, sondern dass die halt wirklich so bei den Kleinwagen ganz gut positioniert sind und dass sie, glaube ich, auch eher auf den Verbrenner noch setzen, was irgendwie nicht so schlecht ist, also ein bisschen blöd ist gerade wegen meiner Samsung SDI, die haben nämlich ein Joint Venture und mit Stellantis. Aber nochmal, also Stellantis ist, glaube ich, gar nicht so übel positioniert. Also ultra bärisch für den Autobereich. Ja, ich kann das total nachvollziehen, aber ja, gut, werde ich mir auf die Watchlist legen. Das würde ich,
ja,
das würde ich
gucken. Nur damit wir, es ja, sollte heute ja kein extra Thema sein. Wir sind ja noch bei Exo, aber Masse und EV, das ist meines Erachtens ganz, ganz schwer.
Aber EV ist zyklisches Tief, glaube ich. Das ist ein zyklisches Tief, was
die Verkäufer angeht, aber nicht was die Margen angeht. Guck dir mal an, allein den nächsten, weiß nicht, die regelmäßigen Autobildleser, das bin ich nicht, werden sehen, was da auf den Markt kommt und am Ende des Tages, zu was für einem Preis da Autos hingestellt werden, das ist schon Wahnsinn. Also sicherlich wird es immer noch denjenigen geben, der sagt, mein Nachbar soll bei mir nicht, also ich möchte den Stern oder den BMW oder sonst irgendwas, alles gut, aber also was da für ein Preisdruck nach unten passiert. Und ich habe heute Morgen noch gelesen, Elektroautos sind der Gebrauchtwagenmarkt. Wahnsinn, wie günstig du die bekommst. Aber machen wir mal ein extra Thema draus.
Ja, fände ich spannend. Lass uns das auf jeden Fall machen. Ansonsten würde ich sagen, weg von den Autos, hin zur PayPal. Oder PayPal.
Pell
heißt es, glaube ich. Sonst gibt es Ärger in der Kommentarspalte auf YouTube.
Auf Deutsch ist es Zahlpaul.
Zahlpaul. Den hast du im Portfolio, Sebastian. Das weiß ich.
Ja, den habe ich.
Und ich habe die Frage mitgebracht, ist der Boden jetzt drin? Tun sich da mittelfristige Chancen auf? Wer möchte loslegen?
Ich kann gerne ein bisschen was sagen. Ich habe Mitte Februar und vor 2 Wochen die Position etwas aufgebaut. Es ist jetzt keine Riesenposition, aber ich bin bei PayPal nach wie vor überzeugt. Ich kann auch euch sagen, warum. PayPal hat jüngst auch wieder nicht großartige Zahlen gebracht. Sie haben auch gesagt, wahrscheinlich gibt es in diesem Jahr kein Gewinnwachstum. Was ich aber gut finde, seit sie einen neuen CEO haben, der kommuniziert sehr ehrlich. Also er hat gesagt, wir haben in den letzten Jahren zu viel Scheiß, auf Deutsch gesagt, zusammengekauft.
Das gibt was in den Kommentaren jetzt. Wegen der Ankündigung, KI und so weiter, kommuniziert sehr ehrlich.
Ja. Ich meinte mit, er hat wirklich gesagt, sie haben zu viel
Zeit. Er ist ein Meister des Understatements.
Ja, aber ich finde, dass man eins sieht, man hat zu viel Übernahmen gemacht, man hat zu viel Zeug zusammen gekauft, man hat zu viel niedrigmargige Produkte hier verfolgt. Er hat auch ehrlich gesagt, wir haben auf dem Weg den Fokus verloren. Also diese Ankündigung macht ja jeder, aber einzugestehen, dass man sagt, wir haben den kompletten Fokus verloren von dem, was eigentlich mal unser Kerngeschäft war, das finde ich interessant und da bin ich jetzt noch dabei, weil ich da wirklich auf einen Turnaround setze, wo ich auch jetzt mir vorstellen kann, dass ein Boden drin ist. Deswegen habe ich auch lange nicht nachgekauft, sondern ich wollte schon sehen, dass da eine gewisse Stabilisierung ist und nicht immer wieder in den Abwärtstrend reinzugehen. Und ich bin immer noch der Überzeugung, PayPal, ich meine, es ist mit 70 Milliarden Dollar jetzt nicht teuer. Es könnte auch mal übernommen werden. Und es ist, ich hatte es mal in einer früheren Ausgabe gesagt, wenn du aus dem Regulierungsbereich auch rauskommst, wie ich. Das ist eine vertrauenswürdige große Marke. Das musst du erstmal aufbauen. Und die haben ohne Ende Daten. Die kennen Leute wie mich wahrscheinlich seit 20 Jahren bin ich dort wahrscheinlich Kunde oder 15 Jahren. Also das heißt, die haben unglaublich viel Daten über Nutzerverhalten, über Bonität von kleinen und mittleren Unternehmen. Also ich will noch nicht die Vision oder die Hoffnung aufgeben, dass man damit nicht noch was viel Größeres machen kann als aktuell. Deswegen finde ich es gut, wenn man da gerade restrukturiert und Sachen abstößt und auch mal wieder sich etwas kleiner schrumpft und versucht jetzt auch natürlich mit KI, das müssen die natürlich machen, irgendwie da reinzukommen. Also ich muss sagen, bei PayPal, und ich komme auch gleich zum Punkt, wäre es mir recht, wenn sie, ja, oder was heißt, wäre es mir recht, bei PayPal reicht es eigentlich, wenn sie weniger schlechte Nachrichten bringen als überhaupt gute, weil da extrem viel eingepreist ist. Deswegen bin ich noch dabei, aber ist, wie gesagt, in der früheren Ausgabe eher taktisch, also nicht ein langfristiges Investment. Aber ich könnte mir da auf den Sicht von 2-3 Jahren schon vorstellen, dass wir da nochmal ein deutlich höheres Kostenniveau erreichen.
Ich finde es auch interessant, jetzt nicht, weil ich meine, viele Aktionäre schauen ja drauf und sagen, hey, die war mal da oben und ist jetzt hier unten, das muss ja irgendwie jetzt auch da wieder hingehen. Ich glaube, das findet nicht statt. Aber ich glaube auch, dass PayPal überhaupt kein Wachstumsunternehmen mehr ist. Also wenn man sich jetzt auch die, ich finde, das Wachstum, was sie prognostizieren für Gewinn und Cashflow, ist nicht übel. Aber wenn man sich jetzt mal die Umsätze anschaut, ja, kann man schon wieder ein großes Fragezeichen dran machen. Und ich glaube, dass das Wachstum bei den Transaktionen, ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen. Und ich mache aber ein fettes Fragezeichen bei der zweiten Sparte, bei diesen Value-Added Services, wo sie halt sagen, ja, hey, wir haben hier die Tools und genau, Sebastian, was du gesagt hast, wir kennen ja die Nutzer und so weiter und wir können jetzt für die Händler da tolle Analytics-Tools drumherum bauen und euch dann irgendwie quasi wie so eine Art, nicht nur als Payment-Partner, sondern auch als, ja, wie Debitoren-Verwaltungspartner sozusagen unterstützen. Und ich glaube, also wenn man sich jetzt mal die Zahlen von den Segmenten anschaut, ja, das wächst ja schon irgendwie ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie nachhaltig tragfähig das ist. Aber ich muss sagen, ich finde eine PayPal auch wirklich, ich schaue da gerade hin. Ich habe sie auf der Watchlist, bin noch nicht entschieden. Ich könnte mir vorstellen, dort auch eine Position mal zu eröffnen.
Ja, ich überlege, soll ich mal kurz machen?
Kannst du das?
Ich möchte nur darauf hinweisen, unten steht ein Disclaimer, dass das hier keine Anlageberatung ist. Ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme, könnte ich auch heute nicht mehr investieren. Ah nee, Karfreitag in den USA ist ja Handel, oder? Ist in den USA Handel?
Nee, ich meine nicht. Heute?
Nee, heute ist gar kein Handel.
Also aber Wirtschaftsdaten kommen, Handel glaube ich nicht.
Inflation. Ja, aber das ist doch für meine Ausführungen sowas von egal. HSV spielt auch noch.
Ja,
also, das hättest du sagen müssen.
Vorher. Ich wollte halt auch dabei sein. Sorry.
machen wir mal beide Dip. Ich werde voraussichtlich am Montag kaufen und würde damit ins Battle gehen auf die Stichtage. Ich habe mir nämlich beide angesehen. Ich finde PayPal nicht uninteressant. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Gedanke, so viel Negatives kann nicht mehr kommen, richtig ist. Nur, was mir besser gefällt, und die Bodenbildungsformation sieht fast gleich aus, und deswegen werde ich die lieber nehmen, ist Block, also Square. Und die sind etwas teurer. Aber mir gefällt es einfach unter, ich sagte ja, ich mache es in kurz, die gefällt mir unter allen Aspekten besser. Und we will see. Für mich ist es auch keine ewig Position. Lass doch mal gucken in 6 Monaten. Ich habe sie noch nicht gekauft. Ich bin nicht investiert aktuell. Aber ganz andere Gewinndynamik. Meines ist auch etwas besseres Geschäftsmodell. Was nicht heißt, ist die ganzen PayPal-Vorzüge sehe ich schon. Aber ich habe da mehr Fantasie.
Ja, und Fantasie kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen, würde ich sagen. Ist an der Börse manchmal nicht so verkehrt. Sorry, gleich geht hier wieder das Licht aus bei mir und berechtigterweise, weil, ja.
Ich überlege jetzt gerade, Block, Square, was ihn hier gerade wieder getriggert hat. Was war es?
Keine Ahnung.
Ich denke, es ist draußen ein Eichhörnchen, das spielt mit einer Nuss.
Natürlich.
Das war ehrlicherweise dein Darkroom-Spruch vorhin, ach, Sebastian, der ist mir nochmal in den Kopf geschossen. Also ich möchte jetzt außerdem hier mal ein bisschen meine Ruhe haben in meinem Darkroom. Ist schließlich Ostern und deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen, vielen Dank euch beiden. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Frohe Ostern.
Bis dann.